Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. Die Predigt für heute ist von Thomas Eisner mit dem Thema Am Ziel angekommen. Schön, dass Sie reinhören.
Ich wünsche uns allen einen fröhlichen Sabbat. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich wünsche euch allen auch Gottes Segen für das neue Jahr 2022. Da werden wir uns schnell dran gewöhnen. Ich begrüße auch alle, die uns heute zuschauen am Livestream, an Freunden, an Gästen. Herzlich willkommen hier im Gottesdienst in Bogenhofen. Wenn so ein neues Jahr beginnt, ist es ja die Gelegenheit, zurückzuschauen. Wie ist es gewesen? Mal kurz innezuhalten, so eine Art Standortanalyse. Und natürlich auch vorauszuschauen, was wird denn kommen? Was liegt vor uns? Wie ist denn dein geistlicher Lauf? Und wie möchtest du ihn beenden? Wie wichtig ist es denn, am Ziel anzukommen? Wir würden sagen, natürlich, klar, das ist wichtig. Und wie wichtig ist es, als Erster anzukommen? Ja, wozu macht man sonst den Lauf? Habt ihr das schon mal beobachtet? Da stehen die Läufer alle in ihrer Startposition, die Spannung steigt. Sie haben jahrelang trainiert, sich von Wettkampf zu Wettkampf hochgearbeitet und jetzt ist der Moment gekommen, Olympia, wie man sagt. Sei es der 100-Meter-Sprint oder der 400-Meter oder was auch immer. Sie stehen in ihrer Position. Die Spannung steigt. Sie warten auf das Startsignal. Sie dürfen nicht zu früh starten, sonst werden sie disqualifiziert. Aber zu spät wollen sie auch nicht starten, weil jede Millisekunde zählt. Dann heißt es auf die Plätze, ist eh schon geschehen, macht euch fertig. Und dann, der Knall ertönt. Sie starten, sie laufen. Und sie laufen. Und sie laufen, es ist ein spannendes Rennen. Und dann plötzlich, tragischerweise, kurz vor der Ziellinie, der Schnellste stolpert, der Konkurrent hinter ihm stolpert über ihn drüber, der Dritte und Vierte auch noch drüber, es ist ein Riesenhaufen, die Ärzte kommen schon angerannt und der Letzte rennt ins Ziel. Die Letzten werden die Ersten sein. Das ist öfter schon mal passiert, so kurz vor der Ziellinie, sei es jetzt im Sprint oder beim Radsport oder egal welche Sportart. Das Tragische daran ist, weil sie eben so lange trainiert haben, ihren Körper gezüchtigt haben, Karriere gemacht haben, von Meisterschaft zu Meisterschaft. Und dann kommt der große Tag. Und kurz vom Ziel, den Höhepunkt nicht erreicht, das Ziel nicht erreicht, nicht angekommen, nicht erfolgreich abgeschlossen. Wie ist unser Lauf? Wie ist unser geistlicher Lauf? Wo stehen wir? Wo wären wir gerne? Wie wollen wir ihn beenden? Natürlich, klar, auf den Start kommt es an, aber was doch zählt, ist das Ziel zu erreichen, am Ziel anzukommen. Und wir wollen nicht irgendwie das Ziel erreichen, oder? Wollt ihr irgendwie das Ziel erreichen? Hauptsache das Ziel erreichen? Wir kämpfen auch nicht miteinander um den ersten Platz. Ich weiß, jedes Bild hinkt. Aber wir wollen erfolgreich am Ziel ankommen. Also habe ich mir gedacht, jetzt am Anfang des neuen Jahres, denken wir doch mal gemeinsam darüber nach, was kann uns helfen, das Ziel zu erreichen? Und was kann uns daran hindern? Und ich betrachte mit euch dazu zwei Personen, eine aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament. Personen, die uns sicherlich bekannt sind. Einst lebte das Volk Israel, das Volk Gottes, im Lande Kanaan. Dieses Ziel hatten sie erreicht. Gott hat sie dorthin geführt. Gott hat ihnen dort einen Ort gegeben, wo sie sich niederlassen können, wo sie sich ausbreiten können. Sie haben dort Häuser gebaut, sie haben ihre Felder bestellt. Und der Prophet des Herrn richtet und führt die Nation. Wenn ihr die Bibel zur Hand habt, öffnet doch mit mir 1. Samuel, Kapitel 8. Hier wird uns berichtet, dass Samuel, so heißt der Prophet, sein Name bedeutet, von Gott erhört. Dass Samuel nun alt geworden ist, er hat seine Söhne eingesetzt, aber sie wandeln nicht in seinen Wegen. Das Volk sieht das Volk beklagt das. Und sie kommen zum Propheten und bitten um einen König. Sie bitten um einen König nach ihrem Herzen. Der Prophet nimmt es persönlich. Er sieht das als Ablehnung, er kommt damit zu Gott. Und Gott, das ist in Vers 6 und Vers 7, sagt zu ihm: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Gott geht auf ihre Bitte ein. Auch wenn sie es so haben wollen wie die Nachbarn, auch wenn es vielleicht so klingt wie Neid, und ihr wisst, wie dieses Sprichwort geht, Neid führt immer zu Leid. Meistens ist die Folge Streit. Sie wollen und sie bekommen einen König nach ihrem Aussehen, nach ihrem Herzen. Wir kennen die Geschichte in 1. Samuel Kapitel 9, wird er uns vorgestellt. Während der Prophet nun auf der Suche ist nach einem König, ist dieser, ohne es zu wissen, auch auf der Suche. 1. Samuel Kapitel 9, da wird er uns vorgestellt aus dem Stamme Benjamin, der Sohn von Kisch. Es wird uns hier gesagt im Vers 2, dass er stattlich und schön ist. Es heißt hier in meiner Bibel, sodass keiner schöner war unter den Söhnen Israels. Klingt fast wie ein Traummann. Und nicht nur das, er ist sogar ein Kopf größer als alle anderen. Er ist der Größte in Israel. Ja, in den Augen für das Volk der passende Mann, der richtige Mann, genau der, den sie brauchen. Er ist auf der Suche nach den Eseln seines Vaters, die sind weggelaufen. Der Knecht macht den Vorschlag, wir könnten ja den Propheten fragen, die glauben also, dass der Prophet ihm sagen kann, wo sie was Verlorenes finden können. Sie machen sich dann auf den Weg zu dem Propheten und der Prophet sieht ihn und sie lernen sich zum ersten Mal kennen. Denn es wird uns hier gesagt, dass Saul ja den Propheten noch gar nicht kennt. Er kommt nämlich dort in den Ort hinein, er sieht dort jemanden stehen, der Saul, ja, sieht dort jemanden stehen und fragt ihn: Kannst du uns sagen, wo wir hier das Haus des Seers finden? Und Samuel sagt: Ich bin's. Ich stehe vor dir. Ist mir auch schon mal passiert, ne? Dass jemand mich gefragt hat, wer ist denn der Prediger dieser Gemeinde? Ja, ich nehme es niemandem übel, kein Problem. Samuel hat es ihm auch nicht übel genommen. Und so kommt es, dass Saul der erste König wird. Und ich habe mir die Frage gestellt: Wenn das Volk einen König braucht, wenn das Volk einen Leiter braucht, jemanden, der sie führt, welche Qualifikationen sollte er haben? Reicht es aus, groß zu sein und schön zu sein, stattlich zu sein, Ansehen zu haben? Würden wir nicht sagen, die Eigenschaft, die ein Führer braucht, ist Demut? War Saul, der erste König für Israel, war er ein demütiger Mann? Meistens, wenn wir an Saul denken, dann denken wir an das Ende seines Lebens. Und wir kennen ja die Geschichte von klein auf, manche hier. Aber ich habe mir die Frage gestellt: War Saul ein demütiger Mann? Und ich habe mir jetzt mal die erste Zeit angeschaut. Und ich habe 7 Hinweise gefunden dafür, dass er ein demütiger Mann war. Ich möchte schnell mit euch teilen. 1. Samuel Kapitel 9, Vers 21. Wie gesagt, Saul kennt den Propheten Samuel noch nicht. Er spricht diesen Fremden an. Der Fremde gibt sich ihm zu erkennen, dass er der Prophet ist. Und dort in Vers 21, noch bevor Saul überhaupt sein Anliegen sagen kann, noch bevor er überhaupt sagen kann, ach übrigens, ich suche da die Eselin meines Vaters, kannst du mir sagen, kannst du mir helfen, wo ich sie finden soll? Ja? Da sagt ihm der Prophet schon, die Eselinnen sind gefunden. Und in Vers 20 sagt ihm auch, ja und wem gehört denn alles Begehrenswert in Israel? Gehört es nicht dir und dem Haus deines Vaters? Und wie reagiert Saul darauf? Wäre er ein stolzer Mann? Wie reagiert ein stolzer Mann, wenn jemand zu ihm sagt, oh, du bist der Größte, du bist der Beste, dir gehört alles, du kannst alles, du weißt alles. Wie reagiert ein stolzer Mann darauf? Wie reagiert Saul darauf? Und ich gehe davon aus, dass es auch so meint. Er sagt hier, was sagst du da? Ich sage es so ein bisschen mit meinen Worten, paraphrasiert. Ja, was sagst du da? Bin ich nicht ein Benjaminiter von einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist mein Geschlecht nicht das geringste unter allen Geschlechtern der Stämme Israels? Mit anderen Worten, ich bin doch klein, obwohl er der Größte ist. Wir sind doch gering, obwohl er der König sein wird. Hinweis Nummer eins. Hinweis Nummer zwei. Nachdem, das ist dann Kapitel 10, Vers 6 und Vers 10, nachdem der Prophet ihn dann gesalbt hat, wie heißt es hier in Vers 6? Da kündigt der Prophet ihm an, dass der Geist Gottes über ihn kommen wird. Und was wird der Geist Gottes mit ihm machen? Er wird weissagen und er wird in einen anderen Menschen verwandelt werden. Das wird in Vers 6 angekündigt und in Vers 10 geschieht das auch. Saul war vom Heiligen Geist erfüllt. Wird uns hier gesagt. Er hat geweissagt, sodass die Leute das mitbekommen und sich sogar die Frage stellen, gehört er auch unter den Propheten? Ist er auch ein Prophet? Und der Geist Gottes hat ihn verändert. Hinweis Nummer zwei. Hinweis Nummer drei in Vers 16. Saul kommt schließlich nach Hause. Sein Onkel interessiert sich dafür, wie ist es denn gelaufen? Saul sagt ihm in Vers 16, dass er beim Propheten war. Der Onkel ist weiterhin neugierig, möchte jetzt wissen, wie war es denn beim Propheten? Was hat der Prophet gesagt? Und Saul sagt daraufhin, ja, dass die Eselin gefunden sind. Und jetzt wird uns extra hier im Bericht gesagt, dass Saul nichts davon erwähnt, dass er jetzt der König ist. Hätte er sagen können. Ein stolzer Mensch, der verbirgt das doch nicht, der stellt sich hin und sagt, und übrigens, vor dir steht der neue König von Israel, also auf die Knie mit dir. Sagt er nicht. Er hält es zurück. Offensichtlich weiß er noch, zumindest hier am Teil dieser Geschichte, was es angebracht zu sagen und was es angebracht zu verschweigen. Ein demütiger Mann. Hinweis Nummer drei war das. Jetzt kommt Hinweis Nummer vier. Auch in Kapitel 10. Jetzt ist zwar Saul gesalbt zum König, berufen von Gott und vom Propheten gesalbt, aber das gesamte Volk weiß es noch nicht. Also macht jetzt der Prophet eine öffentliche Wahl. Er holt das Volk heran und das Los soll entscheiden. Sie glaubten damals auch, dass durch das Los Gott ganz klar sagt, was ist sein Wille. Und so wird das Los geworfen. Und das Los fällt auf den Stamm Benjamin, Vers 20. Und das Los fällt auf die Familie Kisch, Vers 21. Und das Los fällt auf den es fallen sollte. Das ist ja für Saul selber keine Überraschung mehr und das ist auch für den Propheten keine Überraschung mehr. Aber das Volk soll erkennen, es ist wirklich Gottes Wille. Also das Los fällt auf den König, noch nicht König, auf Saul. Und wo ist er? Ihr kennt doch die Geschichte, oder? Wo ist er? Er versteckt sich. Warum versteckt er sich? Warum macht er sowas? Er wusste doch genau, dass das jetzt auf ihn fällt. Ich nehme das als einen Hinweis für einen demütigen Mann. Hinweis darauf, dass er nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen will und vor allem dastehen will. Er versteckt sich. Er versteckt sich so gut, dass sie sogar Gott fragen müssen, wo hat er sich versteckt? Und Gott gibt dann die Antwort bei den Geräten. Und von dort ziehen sie ihn dann hervor, wie so ein kleines Kind, ne? So wie Hide and Seek. Ne? Und dann stellen sie ihn vor das Volk und alle sehen, oh, er ist ja größer als wir alle. Und sie akzeptieren diese Wahl. Und er wird zum König. Aber sofort melden sich da einige, gibt es ja immer, ne? Diese Kritiker, diese Nörgler. Sie heißen hier Söhne Belials. Und die sagen, was, der soll unser König sein? Nein, der soll nicht unser König sein. Die hat es dort gegeben. Hinweis Nummer 5, Vers 27. Und wie reagiert Saul darauf? Denkt er sich, mein Tag wird kommen. Und dann seid ihr alle einen Kopf kürzer. Nein. Die Bibel sagt uns, er überhört das. Hinweis Nummer 6. Jetzt würde man doch erwarten, jetzt, wo er offiziell König ist, berufen, gesalbt, ausgelost, dass er auch als König anfängt, sich vielleicht einen Palast zu bauen. Oder als König irgendwo, was auch immer. Und wo finden wir ihn wieder? Hinweis Nummer 6, wir finden ihn wieder in Kapitel 11 und dort im Vers 5. Er ist auf dem Feld und läuft dort den Rindern hinterher. Ist das ein Platz für einen König? Hinweis Nummer 6, für einen demütigen Mann. Und dann passiert hier diese Schlacht, eine längere Geschichte könnte das sein, hier im Kampf gegen die Ammoniter. Es wird ein erfolgreicher Kampf, insofern, dass Gott die Sache führt und hier das Volk gerettet. Und am Ende dieser Schlacht, in Kapitel 11, Vers 13, es ist nicht Saul selbst, sondern es sind jetzt die anderen, die an seiner Seite mitgekämpft haben, die jetzt für Saul einstehen wollen. Vielleicht wollen sie sich jetzt sogar mehr so an seiner Seite eine Vorrangstellung, so einen Ministerposten sichern. Sie kommen und sagen zu Saul: Saul, da waren doch welche, die waren mit dieser Wahl nicht einverstanden. Diese Söhne Belials, wo sind sie? Die sollen jetzt kommen und die werden jetzt einen Kopf kürzer gemacht. Und wie reagiert Saul darauf? Sagt er: Ja, richtig, machen wir das. Hinweis Nummer 7, er sagt ganz klar: Nein, dies war ein Sieg vom Herrn, heute sollen sie nicht sterben. Ich sage es mit meinen Worten. Also Fazit, Saul war ein demütiger König. Und das ist doch ein guter Start. Das sind doch Eigenschaften, die wir erwarten von einem guten Führer. Ein stolzer und hochmütiger Führer, das wäre doch nicht angebracht. Und wäre die Geschichte hier zu Ende, wäre Saul vielleicht in einer Schlacht gefallen, er wäre doch in die Annalen der Geschichte als ein demütiger Mann in unserer Erinnerung geblieben. Aber die Geschichte hört hier nicht auf. Die Geschichte geht weiter. Und wir finden mehrere Schritte, und weil ich jetzt 7 Schritte aufgelistet habe oder 7 Punkte aufgelistet habe dafür, dass er ein demütiger Mann war, kommen jetzt 7 Fehler, die er macht, zu zeigen, wie er sich von Gott entfernt. In Kapitel 13, dort heißt es hier in meiner Bibel einfach, das ist die Schlachterbibel, ja, Saul war ein Jahr König gewesen, und nachdem er 2 Jahre über Israel regiert hatte. Hier sind die Übersetzungen alle ein kleines bisschen anders. Manche würden da gerne eine Jahreszahl einsetzen, aber es fehlt eine Jahreszahl. Vielleicht ist es auch die Altersangabe für den König. Man weiß es nicht so ganz genau, aber in einer Sache sind sich doch alle Bibelübersetzungen einig. Er ist jetzt schon 2 Jahre lang König über Israel. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, was passiert denn jetzt, außer dass er noch einmal offiziell vom Volk zum König eingesetzt wird, was nämlich hier in Kapitel 12 passiert. Ja, Samuel legt sein Richteramt nieder und übergibt es jetzt dem König. Was ist in diesen 2 Jahren passiert? Was hat er gemacht in dieser Zeit? Er hatte doch in Kapitel 11 die Chance, sein Auftrag war doch klar. Der Prophet hat ihm gesagt, befreie Israel von allen seinen Feinden. Und die Feinde, die Israel das Leben schwer gemacht haben, waren nicht die Ammoniter und auch noch nicht die Amalekiter. Das waren die Philister. Und als Saul die Chance hatte, in Kapitel 11 ein riesengroßes Heer von 300.000, und ob man jetzt die 30.000 dazurechnen möchte oder inkludiert, aber es ist ein riesengroßes Heer. Und nach dieser erfolgreichen Schlacht, der hätte doch Saul sagen können, so, und jetzt machen wir das, was Gott mir gesagt hat. Wir ziehen gegen die Philister. Aber was macht er nicht? Die sind alle wieder nach Hause. Und Saul wird wahrscheinlich als König gefeiert. Vielleicht hat er angefangen, sich einen Palast zu bauen. In der Zwischenzeit haben die Philister das mitgekriegt, dass die Israeliten da so eine erfolgreiche Schlacht hatten. Und was machen die? Die nutzen die Zeit. Die rüsten sich auf. Und verbieten immer mehr den Israeliten, dass sie selber irgendwo mit Eisen was machen. Ein Schmiedembargo. Da durfte keiner in Israel mit Eisen hantieren. Kein Schmied war da. Wird uns gesagt. Ne? Nur Jonathan, also der Sohn vom König, und der König selbst haben ein Schwert. Und jetzt, nach 2 Jahren, also ich würde sagen, dass er diese 2 Jahre nicht anders genutzt hat, ist schon mal Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2. Die Philister rüsten sich zum Krieg gegen Israel. Samuel, der Prophet, hat versprochen, dass er kommt und hat den König auch darauf angewiesen, erst dann in die Schlacht zu ziehen, wenn das Opfer gebracht ist. Jetzt hat er also, wenn man sich das jetzt durchrechnen möchte, also es waren erst 300.000 Soldaten damals in der Schlacht, in Kapitel 11, 300.000 Soldaten in der Schlacht gegen die Ammoniter. Jetzt 2 Jahre später wird uns gesagt, in Kapitel 13, Vers 2, dass Saul noch wie viele Soldaten hat? 3.000. Und die meisten davon, die waren nicht wirklich mutig. Als die hörten, dass sich die Philister jetzt rüsten, und das habt ihr in Vers 5, mit 30.000 Streitwagen und 6.000 Reitern und Kriegsvolk, da fangen die einfach an, so ein bisschen zu schauen und zu überlegen, wie viele sind wir, wie viele sind da, keine Chance, ich gehe nach Hause. Und es bleiben Saul in Vers 15 600 Mann. Kommt euch die Geschichte irgendwoher bekannt vor? Schon im Buch Richter gelesen? Geschichte von Gideon? Hat er nicht am Anfang auch ein riesengroßes Heer? Und am Ende bleiben 300 übrig. Und sie haben trotzdem gewonnen. Und wenn ihr mal schauen wollt im Buch der Richter, die Geschichte von Gideon, wie es dann mit dem Gideon weitergeht und wie es mit Saul weitergeht, da sieht man einige Parallelen. Aber ich will heute nicht zu weit abschweifen. Bleiben wir bei der Geschichte von Saul. 600 Mann. Und weil der Prophet nicht kommt und Saul Angst hat, dass ihm noch mehr Leute weglaufen, und was er nicht hat, das kann er nicht geben, entscheidet er sich doch selbst das Opfer zu bringen. Es stand ihm nicht zu, das durfte nur der Priester. Aber er ist nicht der Priester, er ist der König. Das war Fehler Nummer 2. Er vertraut hier Gott nicht, er fängt an zu zweifeln. Und wenn er selber nicht vertraut, wie will er andere dann ermutigen? Fehler Nummer 3 wird uns in Kapitel 14 berichtet. In Kapitel 14 wird uns die mutige Tat von Jonathan berichtet. Aber in Kapitel 14 wird uns auch berichtet, man könnte fast sagen, die Feigheit von Saul. In Vers 24, obwohl es doch so eine erfolgreiche Schlacht war, was lesen wir da? Kapitel 14, Vers 24, die Männer Israels aber waren sehr angestrengt. Im Englischen sagt man so schön exhausted, so richtig fix und fertig. Müde. Und was macht Saul? Saul beschwört das Volk und sagt, verflucht sei der Mann, der Speise ist bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Und das Volk hört darauf, obwohl sie fix und fertig sind, und essen nichts bis zum Abend. Wozu dieser Fluch? Was hat er sich dabei gedacht? Plötzlich nimmt er die Sache ganz persönlich und spricht von seinen Feinden. Aber das war doch gar nicht seine Feinde, es war Gottes Werk. Und es ist Gottes Volk und es sind Gottes Feinde. Und Gott kümmert sich darum. Fehler Nummer 4, das ist jetzt ein Folgefehler, auch in Kapitel 14, Vers 44. Es ist eine lange Geschichte, aber manche kennen sie ja durchaus. Er hat diesen Fluch ausgesprochen. Gott nimmt diesen Fluch auch ernst. Schließlich sucht dann Saul nach dem Schuldigen. Wer ist der Schuldige? Der Jonathan. Der hat es nicht mitbekommen. Der hat seinen Speer in eine Honigwabe da reingesteckt bei den Bienen und hat davon gegessen. Und ich kann ihn gut verstehen, ich esse auch gerne Honig. Und es ging ihm danach richtig gut. Und als er darauf angesprochen wird, hey, dein Vater hat doch gesagt, dann sagt er, das hätte mein Vater nicht machen müssen. So ungefähr klingt das. Aber am Abend, da will plötzlich der König konsequent sein. Und da werfen sie wieder das Los. Und das Los fällt auf Saul und seinen Sohn. Und jetzt will der Vater den Sohn töten? Folgefehler Nummer 4. Hier schreitet das Volk für Jonathan ein und Jonathan bleibt am Leben. In Kapitel 15, Fehler Nummer 5, da bekommt jetzt der König Saul den Auftrag, den Bann an Amalek zu vollstrecken. Das hat mit der Geschichte zu tun, damals, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist Und kurz bevor sie am Berg Sinai angekommen sind, um die 10 Gebote zu empfangen, wird uns berichtet dort in Kapitel 17, dass die Amalekiter kommen und das Volk Israel angreifen. Und das ist diese Geschichte, wo dann Mose mit Aaron und Hur auf dem Berg stehen und beten. Und solange sie die Arme von Mose unterstützen, solange sie ihm also diese Unterstützung gewähren, sind seine Arme oben und das Volk unten gewinnt die Schlacht unter der Leitung von Josua. Ihr kennt diese Geschichte. Und damals wurde extra in einem Buch geschrieben, dass das nicht vergessen werden soll und der Tag wird kommen. Und jetzt sind einige Jahrzehnte, Jahrhunderte vergangen, Jahrhunderte der Gnadenzeit. Aber die Amalekiter haben sich doch nicht geändert. Also soll jetzt Saul diesen Bann an Amalek vollstrecken? Und wieder ist Saul nicht konsequent. Komisch, ne? Bei seinem Sohn, da wollte er konsequent sein und hier in dieser größeren Sache, in einem Auftrag von Gott, da ist er nicht konsequent Gott gegenüber. Er vernichtet nicht die Feinde von Israel. Es wird uns sogar berichtet, und das zähle ich als Fehler Nummer 6, und vielleicht habt ihr eine andere Zählweise, aber das sehe ich hier als Fehler Nummer 6 in 2. Samuel Kapitel 15, Vers 12. Was hat Saul gemacht? Schaut mal in euren Bibeln. Was hat Saul gemacht? Ein Siegeszeichen errichtet. In manchen Bibeln heißt es, sich ein Denkmal aufgestellt. Er baut sich ein Denkmal? Wäre es nicht besser gewesen, eine Art Altar zu bauen oder etwas anderes, um Gott die Ehre zu geben? Ich habe den Eindruck, er gibt sich jetzt selber hier die Ehre nach dieser Schlacht. Und dann Folgefehler Nummer 7, als nun der Prophet ihn darauf anspricht, zeigt Saul keine echte Reue. Er wird darauf angesprochen, Vers 22, Kapitel 15, Vers 22, dass Gehorsam besser ist als Schlachtopfer. Und Ungehorsam ist Sünde. Und von diesem Tag an sah der Prophet Samuel den König Saul nicht mehr. Was war Sauls Problem? Was war sein Problem? Wir haben erkannt, er hat einen guten Start. Er hat einen guten Start. Aber was war passiert? Könnte man das so zusammenfassen, er hat Gott aus den Augen verloren? Er hat nicht mehr auf Gott vertraut. Da war Stolz und das wurde genährt, was schließlich zu Ungehorsam führte. Hat er das Ziel erreicht? Bekommt er ewiges Leben? Darf ich solche Fragen überhaupt stellen? Als er dann erkennt, dass David sein Nachfolger wird, wie reagiert er darauf? Am Ende wird er seine Ressourcen, die er hat, sein großes Heer, von diesen 3000, da ist ja die Rede, ja, wird er die ganzen Ressourcen und alles dafür hernehmen, um David zu verfolgen, diesen kleinen Hirtenjungen, der gegen Goliath sein Leben riskiert hat. Da haben die Philister ihren größten Mann geschickt, wahrscheinlich in der Erwartung, dass die Israeliten jetzt ihren größten Mann ins Feld schicken. Und was macht Saul? Verbirgt sich in seinem Zelt. Und der Kleinste geht. Der Hirte mit Stab und Steinschleuder. Zweimal wird David Saul deutlich Gnade zeigen. Und jedes Mal hat man den Eindruck, dass es bei Saul auch was bewirkt. Einmal nennt sich Saul dann sogar auch Dummkopf. Aber es ist nicht so nachhaltig, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und am Ende, da geht Saul dann zu einer Totenbeschwörerin, um durch sie die Zukunft zu befragen. Er befragt Satan um die Zukunft. Und dann bei der Schlacht, da nimmt er sich selbst das Leben. Jakobus 4, Vers 6, dort heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er seine Gnade. Okay, nun nach so einer Geschichte, würdet ihr euren Sohn Saul nennen? Warum nicht? Weil sich das Ende einprägt? Und doch einige Jahrhunderte später, aus dem gleichen Stamm, Benjamin, da nannten Eltern ihren Sohn Saul. Saul heißt von Gott erbeten. Er war also eine Gebetserhörung. Die Familie lebte im Exil. Sie waren Juden, klar. Sie lebten in der Hafen- und Handelsstadt Tarsus in Silizien. Er wurde geboren und aufgewachsen in dieser römischen Provinz und erhielt von Geburt an die römische Staatsbürgerschaft. Was für ein großes Privileg. Er tritt in die Fußspuren seines Vaters. Er wird Pharisäer. Seine Eltern haben Geld auf die Seite gelegt, sodass sie für ihren Sohn die Eliteausbildung finanzieren können. Sie schicken ihn auf die Eliteschule nach Jerusalem, sodass er dort zu den Füßen des großen Gamaliels lernt. Wir kennen ihn doch. Nicht unbedingt als Saul, aber als Saulus. Saul und Saulus ist dasselbe, ist die gleiche Bedeutung. Nun, wenn ihr das hört, ist das ein guter Start? Auf dieser Schule der Pharisäer hat er sicherlich gelernt, stolz zu sein. Überliefert sind die Gebete der Pharisäer. Jesus erwähnt es in Lukas Kapitel 18, dass sie dankend beten. Ja. Danke, dass ich nicht so bin wie. Und da wird aufgelistet, dass ich kein Zöllner bin oder kein Heide bin oder kein Sklave bin. Danke, dass ich keine Frau bin. Solche Sachen haben die gebetet. Ja. Mal ganz ehrlich, was ist das für ein Start? Darf ich fragen, wenn er da jetzt ums Leben kommen würde, ist er gerettet oder verloren? Hatte ich nicht gelesen, Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er seine Gnade? Gott widersteht den Hochmütigen. Sie widerstehen ihm doch auch und möchten sich von ihm nicht sagen lassen. Wodurch werden wir denn gerettet? Durch unser Verhalten? Durch unsere Werke? In der Bibel heißt es doch immer wieder aus Gnade, durch Glauben, weil wir vertrauen. Und wir vertrauen nicht auf unsere Werke, sondern auf Gottes Werke, was er vollbracht hat, was er getan hat. Gottes Sohn starb am Kreuz für dich. Diesem Vertrauen folgen natürlich Werke. Aber es sind die Werke zu seiner Ehre und zur Verherrlichung seines Namens. Die Frucht aus der Verbindung mit Christus. Die Erkenntnis, ein Sünder zu sein, führt dahin, dieses Erlösungsgeschenk anzunehmen. Nehme ich die Versöhnung Gottes an? Glaube ich, dass auch heute seine Gnade neu da ist für mich? Dass er mit mir in diesem neuen Jahr gehen möchte? Ja, dass er mir alle meine Sünden vergibt? Wirklich alle? Und dass ich dieses neue Jahr auch mit ihm beginnen kann, so wie ein Reset aufgrund seiner Chesed, seiner Liebe und Barmherzigkeit, dass alles wieder auf zurückgesetzt ist und vergeben, alles vergeben. So als hätte ich nie gesündigt. Stolz verhindert, dieses Geschenk anzunehmen. Stolz macht blind für den eigenen Zustand. Ein stolzer Mensch ist ein schlechter Verlierer. Er will nicht verlieren. Er macht ja keine Fehler. In seinen Augen ist er auf dem richtigen Weg. Und so kommen wir jetzt im Neuen Testament in Apostelgeschichte Kapitel 6 zu der Situation, wo uns Stephanus vorgestellt wird. Es wird hier aufgelistet, dass dort einige an diesem Tag nach Jerusalem gekommen sind. Es wird ja extra in Vers 9 auch diese Provinz Silizien erwähnt. Aus dieser Provinz kam ja Saulus. Und weil sie diesem Stephanus nicht widerstehen können, seinen Worten, seinen Fragen, seinen Antworten, und sie wollen nicht verlieren, wollen sie ihn beseitigen. Und es passiert hier in Vers 14, dass sie dann eine Lüge aufstellen und meinen, er würde hier die Gebräuche ändern, die Mose überliefert hat. Und sie schleppen ihn vor den Hohen Rat. Es kommt noch zu einer Anhörung, die schließlich dazu führt, dass er gesteinigt wird. Und hier in Vers 58, da taucht Saulus zum ersten Mal auf. Da wird gesagt, dass diejenigen, die die Steine werfen, ihre Gewänder ablegen. Und sie legen sie zu den Füßen dieses jungen Mannes mit Namen Saulus. Saulus hat an diesem Tag keine Steine geworfen, aber in seinem Herzen war er voll dabei. Und was passiert danach? Saulus sieht es nun als seine Berufung. Seine Ressourcen, seine Zeit, seine Kraft, sein Geld, seine Beziehungen, alles, was er hat, einzusetzen, um diese Christen zu verfolgen. Hier setzt Saulus das Werk fort, wo Saul aufgehört hat. Die Gemeinde Gottes zerstören. Darf ich noch einmal fragen, ist er gerettet? Jetzt, wenn er da bei diesem Zustand umgekommen wäre, oder geht er verloren? Aber wisst ihr, das ist doch das Evangelium. Da kann ein Leben einen schlechten Start haben. Und wenn wir uns das von Saulus anschauen, dann würden wir sagen, das ist ein schlechter Start. Aber das Leben ist noch nicht zu Ende. Und solange jemand lebt, ist Hoffnung. Also gib die Hoffnung niemals auf. Hör niemals auf, für deine Lieben, für deine Freunde zu beten. Gott kann Wunder tun. Auch heute noch. Und wahrscheinlich haben damals auch viele das, was Jesus gesagt hat. Bittet für eure Feinde. Wahrscheinlich hat damals die Gemeinde ganz bewusst auch für Saulus gebetet. Auch wenn er ihnen so großen Schaden angerichtet hat, auch wenn er sie verfolgt hat, auch wenn er ihnen auf den Fersen war, auch wenn er von ihnen vielleicht schon einige gefoltert und umgebracht hat, haben sie sich entschieden, nicht zu verbittern, sondern für ihn zu beten. Und das Wunder passiert. Apostelgeschichte Kapitel 9. Saulus ist wieder auf dem Weg, hat sich Dokumente besorgt, hat alles besorgt, was er braucht, hat seine Soldaten bei sich und er ist auf dem Weg nach Damaskus. Und plötzlich kommt ein helles Licht. Er fällt vom Pferd und die Stimme stellt ihm diese Frage. Warum verfolgst du mich? Was hätte Saulus auf diese Frage sagen sollen? Er fragt, wer bist du? Ja, ich bin der, den du verfolgst. Er hatte gedacht, er steht auf der richtigen Seite. Er hatte gedacht, er hat Gott lieb, er eifert für ihn. Er hat gedacht, das ist der Auftrag seines Lebens. Er hat gedacht, er macht das Richtige. Und plötzlich wird er blind. Und erkennt, es war alles verkehrt. Er hat großen Schaden angerichtet. Er stand auf der falschen Seite, auf der völlig falschen Seite. Apostelgeschichte 9, Vers 10, das war keine leichte Sache für Ananias. Oh. Diesen Auftrag zu bekommen, jetzt zu dem zu gehen, der die Christen verfolgt hat, wahrscheinlich kannte Ananias auch selber welche, vielleicht waren von seinen eigenen Verwandten welche dabei, von seinen Freunden welche dabei. Und jetzt sagt Gott zu ihm, so jetzt gehst du zu dem und heilst den. Du legst ihm die Hände auf, du machst, dass er wieder sehen kann. Und er wird ihn dann ins Wasser begleiten, er wird ihn taufen. Ich kann Ananias gut verstehen, dass er am Anfang erstmal Nein sagt. Und erstmal überlegt, ist das wirklich jetzt die Stimme Gottes oder so? Nicht, dass ich das gerade ausdenke oder so, aber es war der Auftrag. Geh hin, heile deinen Feind. Er ist ein auserwähltes Werkzeug. Ich will ihn gebrauchen in meinem Werk. Und so wurde aus Saulus von Gott erbeten, jemand, der wirklich von Gott erbeten ist, Paulus. Der Kleine, so bedeutet sein Name. oh, er hatte auch so einige Probleme in der Gemeinde. Da gab es Vorurteile von den Juden gegenüber den Heiden und den Sklaven und den Frauen. Manche betrachteten Paulus nicht als wirklich echten Apostel, und in den Korintherbriefen, da verteidigt sich Paulus dann. Und er beschreibt uns sogar auch einiges, das möchte ich gerne mit euch noch lesen. Schaut mir im 2. Korintherbrief dort in Kapitel 11. Da kriegt man mal so einen kleinen Einblick in das Leben von Paulus, 2. Korinther Kapitel 11, was er alles so erlebt hat. Dort Vers 22, 2. Korinther 11, Vers 22, wo er jetzt so einige Fragen stellt. Ja, sind Sie Hebräer? Ich bin es doch auch. 2. Korinther 11, Vers 22. Sie sind Israeliten, ich doch auch. Sie sind Abrahams Same, ich doch auch. Sie sind Diener Christus, ich rede unsinnig, ich bin es doch auch. Er merkt jetzt selber, ne, dass er so ein bisschen übertreibt. Und jetzt sagt es hier, ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Und jetzt stelle ich mir das so vor, dass er da, wenn er das jetzt gerade diktiert oder selber schreibt, kurz innehält und sich genau an die Sachen erinnert. Und jetzt anfängt aufzulisten. Von den Juden habe ich 5x 40 Schläge weniger einempfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen und 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich sage mal, wenn man da auf dem Meer ist, ja, du hast kein Proviant, du kannst das Wasser nicht trinken. Und Gott hat ihn daraus geführt. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren von der Stadt, in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hungern und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Und zu alledem hinzu kommt noch der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin es nicht auch? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wir würden wahrscheinlich heute sagen, ich bin doch auch nur ein Mensch. Und dann in Kapitel 12, da kommt er auf diesen Punkt, dass er sagt, er hätte ja jetzt durchaus, wie soll ich sagen, er könnte sich jetzt durchaus rühmen. Er könnte jetzt stolz darauf sein, dass er das alles überlebt hat. Für all das, was er hier erlitten hat für Jesus Christus. Für all das, was er gebracht hat. Und er erwähnt hier extra in Kapitel 12, Vers 1, dass er sogar bis in den dritten Himmel entrückt ist. Also ins Paradies, könnte man sagen. Ja? Aber damit er sich eben nicht überhebt. Damit er eben nicht seinen Stolz nährt. Vers 7, hat Gott es zugelassen, dass er einen Pfahl hat, so sagt er hier in meiner Bibel, ja, Pfahl fürs Fleisch. Man würde sagen, das ist sowas wie ein Splitter unterm Fingernagel oder was auch immer. Etwas, was sich die ganze Zeit an etwas erinnert oder was sich die ganze Zeit nervt. Darüber wird viel spekuliert, was das alles sein könnte. Ist es die Blindheit, ist es irgendein anderes Leiden? Was es sein könnte, soll jetzt mal nicht das Thema sein. Fakt ist, Gott hat hier etwas zugelassen. Er sagt sogar, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt. Und warum? Vers 7. Damit er sich nicht überhebt. Damit er nicht höher von sich denkt, als sich gebührt. Damit er demütig bleibt. Damit er demütig wandelt vor seinem Herrn. Denn eines ist ihm klar. Würde er anfangen, stolz zu werden, würde er das Ziel verfehlen. Er würde das Ziel nicht erreichen. Also worauf kommt es an? Nicht nur darauf, in der Bahn zu laufen, sondern natürlich das Ziel zu erreichen. Wie in einem Wettkampf. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24, dort verwendet Paulus selber dieses Bild, wo er sagt, 1. Korinther 9, Vers 24, wisst ihr nicht, immer wieder diese Frage, ne, die er stellt, wisst ihr nicht? Ja, wir wissen es schon. Ne? Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Vers 25, 1. Korinther 9, 25, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jener aber, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wie aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Ich lese das jetzt, weil dieses Bild des Laufes von Paulus immer wieder verwendet wird. Und in 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8 haben wir ja schon gehört. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Von nun an liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Ich merke, wie Luther das dichtet. Sie liegt für mich bereit. Nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Also, wenn es Stolz ist, was mich vom Ziel abbringt, Hochmut und Selbstliebe und Egoismus, was hilft mir denn dann, in der Bahn zu bleiben? Was hilft mir denn dann, das Ziel zu erreichen? Allein Jesus Christus. Nur er. Er hat das gute Werk angefangen, so wird er es auch vollenden. Es ist sein Werk. Es ist seine Gemeinde. Und wir schauen hin auf Jesus. So steht es im Hebräerbrief, und das werden wir dieses Quartal miteinander studieren. Wir erkennen alle, wie wichtig es ist, demütig zu sein. Und um das nochmal zu illustrieren, hier eine Geschichte aus dem Sport, eine wahre Geschichte, die sich vor 30 Jahren zugetragen hat. Olympische Sommerspiele 1992 in Barcelona, Spanien. 400 Meter Lauf, Männer. Sie stehen in ihrer Startposition und auch Derek Redmond ist dabei. Er hat durchaus gute Aussichten darauf, die Goldmedaille zu gewinnen. Und sie stehen dort, warten auf das Startsignal und der Start gelingt. Alle laufen, ein spannendes Rennen, alle wollen den ersten Preis. Aber nach 150 Metern spürt Derek in seinem rechten Bein einen Krampf. Und er kann nicht mehr weiter. Es gibt eine Videoaufnahme, wie er dann auf dem Boden ist und nicht mehr weiter kann. Die anderen rennen schon ins Ziel. Was macht er? Aufgeben? Nein. Nein, er nimmt seine Kraft zusammen und er humpelt dem Ziel entgegen. Er hat sich fest vorgenommen, das Ziel möchte er erreichen. Und während er da so dem Ziel entgegenhumpelt und man sieht, wie da so ein Arzt kommt und der nächste kommt, ihn davon abrät und sagt, hör doch auf damit, das bringt doch nichts, du kriegst doch nichts mehr. Da schlägt sich ein Mann von den Zuschauern an den Sicherheitsleuten vorbei und kommt an seine Seite. Man sieht noch auf dem Video, wie sie kurz miteinander reden. Und dann nimmt der Mann diesen Derek und sie gehen gemeinsam ins Ziel. Dieser Mann war sein Vater. Und sie erreichen das Ziel gemeinsam. Gott möchte dich ins Ziel bringen. Er möchte, dass du das Ziel erreichst. Er möchte, dass du das Ziel erfolgreich erreichst. Und wenn du niederfallst, dann vertraue darauf, er ist an deiner Seite. Er hebt dich wieder auf. Und er bringt dich nach Hause. Also dürfen wir auf ihn vertrauen, in diesem neuen Jahr. Von ihm Demut lernen. Denn er lädt uns ein, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.